Ich lese uns heute den Predigttext, Paulus in seinem Brief an die Kirche in Kolosse. Diener der Kirche für alle Menschen, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich diene der Kirche durch das Amt, das Gott mir übertragen hat, damit ich euch das Wort Gottes in seiner Fülle verkündige, jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Christus ist in euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und mit aller Weisheit belehren, um dadurch alle in der Gemeinschaft mit Christus vollkommen zu machen. Dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, denn seine Kraft wirkt mit großer Macht in mir.
Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber manchmal schießt so ein Gedanke durch meinen Kopf und ich überlege mir, wie würde es wohl in so einem Saal aussehen, wenn man Gedanken sichtbar machen könnte? Oder auch in anderen Sälen. Und ich habe mich bei diesem Bibeltext gefragt, wie viele von euch sind vielleicht schon bei dem allerersten Satz innerlich ausgestiegen und haben sich überlegt, irgendwie ein bisschen komisch ist dieser Paulus ja schon, oder? Und wenn der Steffen jetzt gleich anfangen will, uns Leiden für andere als irgendwas Attraktives oder Erstrebenswertes zu verkaufen, dann hört es ganz auf. Ich verstehe nicht, wieso der christliche Glaube so kompliziert ist. Ist doch kein Wunder, dass viele damit nichts anfangen können oder wollen. Vielleicht schließe ich jetzt auch zu sehr von mir auf andere, aber das waren Gedanken, die ich in den letzten Wochen, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, die bei mir im Kopf waren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach der guten Nachricht in diesem Text. Warum kommt Gott in seinem Wort eigentlich immer wieder mit so scheinbar ganz sonderbaren Aussagen und sonderbaren Themen daher? Was soll das? Kein normaler Mensch oder einigermaßen normal tickend, wenn man meine Kategorie von normal mal als Norm annimmt, würde über sowas nachdenken oder gar sagen, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch zu ertragen habe. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht, dass niemand so denkt. Ich war vor 3 Wochen, glaube ich, im Kino. Da hat jemand so gedacht. Ich habe mir einen Film mit Denzel Washington angeguckt, The Equalizer. Denzel Washington spielt in diesem Film einen ehemaligen CIA-Agenten, der sein altes Leben hinter sich gelassen hat und jetzt als ganz normaler Baumarktmitarbeiter unterwegs ist. Und jeden Abend sitzt er in einem Café und liest die ganze Nacht, weil seine Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Und während dieser Nächte, die er in diesem Café verbringt, lernt er eine junge Frau kennen, die als Prostituierte lebt, die unterdrückt wird von russischen Zuhältern und Kriminellen. Und als diese junge Frau ihm Einblick gibt in ihr persönliches Leben und in ihre persönliche Not, da beschließt er, ihr zu helfen. Motiviert von dem tiefen Verlangen nach mehr Gerechtigkeit in ihrem Leben, ist er bereit, für sie zu leiden. Als erstes versucht er, sie loszukaufen aus der russischen Mafia, was ihm nicht gelingt. Und dann sorgt er eben mit Gewalt dafür, dass mehr Gerechtigkeit in ihr Leben kommt. Er setzt seine versteckten Fähigkeiten, die er sich angeeignet hat in seinem Leben, ein, um letztlich am Ende des Films dann auch für alle, die das wollen, verfügbar zu machen, Menschen, die sich in einer hilflosen Situation befinden, ihnen da rauszuhelfen. Und dafür bezahlt er, dafür lässt er sich verlachen, dafür lässt er sich beschimpfen, dafür holt er sich eine blutige Nase, dafür lässt er sich sogar anschießen. Und als Zuschauer sitzt man da im Kino und denkt, total unrealistisch, aber wow. Wow. Wenn es mehr Leuten mit dieser Einstellung gäbe, würde es in unserer Welt anders aussehen. Da tut jemand etwas Gutes und der Film zielt wie viele unzählige andere Filme auf den Wunsch und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach mehr Gerechtigkeit, die jeder Mensch irgendwie in seinem Herzen trägt. Wenn Paulus schreibt, wie hier in diesem Brief, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage, und ein bisschen später dann, dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, aber seine Kraft wirkt mit großer Macht in mir, ist die Reaktion häufig eher, was ein Spinner, ein Radikaler, ein Fanatiker, der übertreibt doch. Das kann doch niemand ernst meinen, das kann doch niemand wollen, das kann doch niemand verlangen und schon gar nicht Gott, oder? Wieso nicht? Beide wollen Gerechtigkeit. Beide sehnen sich, wie jeder von uns, nach mehr Gerechtigkeit im Leben. Die beiden haben aber völlig unterschiedliche Definitionen von Gerechtigkeit. Und darin liegt der ganz entscheidende Unterschied. Der eine versucht, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, indem er eine Ungerechtigkeit mit einer anderen Ungerechtigkeit vertreibt oder versucht auszumerzen. Und damit Schuld mit neuer Schuld bekämpft. Und das ist eine Negativspirale, die niemals zu irgendeinem Ziel kommt. Der ehemalige CIA-Agent und das Muster, was dort abläuft, bleibt trotz aller guten Absichten Teil dieses Schuldsystems und das funktioniert nicht. Der andere, Paulus, sagt, ich verlasse mich nicht mehr auf mich und meine Fähigkeiten oder meine versteckten Fähigkeiten, das habe ich lang genug gemacht. Er hat Massen von Menschen verfolgt und viele Menschen umbringen lassen oder selbst umgebracht. Ich verlasse mich auf jemanden, der nicht Teil dieses Systems ist und auf seine Fähigkeiten, auf Jesus Christus, der Schuld wirklich beseitigt und nicht mit neuer Schuld einfach irgendwohin verschoben hat. Und dadurch hat er wirklich für Gerechtigkeit gesorgt. Er hat mich, sagt Paulus, rausgeholt aus diesem alten System, mich befreit, mich wirklich gerecht gemacht. Und Paulus hat dabei im Kopf, beziehungsweise in seinem Herzen, was uns der Toni im letzten Gottesdienst so genial vor Augen gemalt hat, nämlich welches Potenzial für uns in einer Gottesbeziehung steckt. In der Beziehung zu dem Gott, der unser Leben geschaffen hat. In der Beziehung zu dem Gott, der diese Welt geschaffen hat und der die Galaxien in seiner Hand hält. Der CIA-Agent denkt, wenn ich die Ungerechtigkeit dieser Welt sehe, dann muss ich tun, was in meiner Macht steht, um daran was zu ändern, egal was es kostet. Besser als Gleichgültigkeit, logisch. Aber menschliches Denken. Paulus sagt, ich verlasse mich auf die Macht Gottes, der aus Liebe mit seinem Leben für die Gerechtigkeit der ganzen Welt bezahlt hat. Ich verlasse mich auf eine Macht, die außerhalb meiner Macht steht. So denken Nachfolger Jesu. Und Menschen zu solchen Nachfolgern zu machen, das ist das größte Anliegen, was Paulus hat. Deswegen hat er diesen Brief geschrieben. Einmal Nachrichten schauen oder einmal Zeitung lesen intensiv reicht, um an den Zustand unserer Welt erinnert zu werden. Wir können jeden Tag in den Nachrichten sehen, wohin es führt, wenn Macht mit Macht, wenn Krieg mit Krieg, wenn Schuld mit anderer Schuld zurückgezahlt wird. Ungerechtigkeit an allen Ecken und Enden. Elend, Not, Terror, Flüchtlinge, Verfolgung, Gewalt mit Waffen, politische Machtspielchen, Unfälle, Manipulationen, Anschuldigungen von Sport bis Politik, überall können wir das sehen. Unglaublich viele schlimme Nachrichten. Und am Mittwochmorgen, als ich die Zeitung fertig durchgeblättert hatte, war ich so froh über das Thema dieser Predigtserie, gute Nachrichten aus dem Gefängnis. Und ich war so froh, dass es dann die Aufgabe von diesem Morgen war, mich auf die Suche nach guten Nachrichten zu machen. Was sagt dieser Abschnitt aus Gottes Wort? Was ist daran gute Nachricht? Was ist daran gute Nachricht für eine Welt, in der es an vielen Ecken scheinbar total aus dem Ruder läuft? Oder viel banaler, was ist daran gute Nachricht für mich persönlich, wenn ich den Eindruck habe, es läuft gerade aus dem Ruder? Was bedeutet Evangelium? Wieso konnte Paulus unter diesen schlechten Umständen, er saß hier im Knast, wieso konnte er unter diesen schlechten Umständen gute Nachrichten für andere schreiben? Wir haben uns einige Sätze angeguckt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden, sagt er. Ich freue mich über eure Liebe und eure Hoffnung. Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Wieso schafft er das? Weil es nicht um ihn geht und weil es nicht um uns geht. Woher hat er das genommen, diese Einstellung? Ich glaube, je intensiver und je ehrlicher wir uns mit dem Kolosserbrief auseinandersetzen, desto mehr müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was hat Glaube und Alltag, was haben Glaube und Alltag miteinander zu tun? Wie hängen die beiden eigentlich zusammen? Wieso war das bei Paulus scheinbar untrennbar miteinander verbunden, Glaube und Alltag? Es war übrigens eines der Hauptanliegen und eine der Hauptmotivationen, mit der wir vor 3 Jahren diese Kirche mittendrin angefangen haben. Wir haben die Erwartung und wir haben die Erfahrung, dass der Glaube an Jesus Christus immer dann den größten Effekt und die größten Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir eben nicht ihn von unserem Alltag loslösen und von unserem Alltag trennen, sondern Glaube und Alltag eng miteinander verbunden sind. Eine mögliche Frage für uns könnte also heute sein, wenn es diesen Gott wirklich gibt, wie kann sich dann mein Glaube, also das Vertrauen zu ihm, egal was ich im Moment gerade über ihn denke, wie kann sich dieses Vertrauen entwickeln oder weiterentwickeln oder vorankommen? Paulus hat diesen Brief an die Kirche in Kolossä geschrieben, weil in dieser Kirche ein typischer Effekt eingetreten ist, den wahrscheinlich viele oder wahrscheinlich sogar alle aus ihrem eigenen Leben kennen. Es geht bei irgendeiner Sache mit einer Wahnsinnsbegeisterung los und dann kommen irgendwelche Umstände und die Begeisterung flacht ab und irgendwie schläft das ein. Ich bin im Sommer wieder mal mit einer derartigen Motivation aus Schweden gekommen, Schwedisch zu lernen. Ich war mehrmals auf der Homepage der Volkshochschule. Ich weiß, wann die Kurse laufen. Ich weiß auch, was die kosten. Ich weiß auch, wie lange die gehen. Ich weiß auch, wann der Aufbaukurs losgeht. Und dann ist es eingeschlafen. Und das Projekt ruht. Und ich wette, bei jedem von euch gibt es solche Projekte. Und was bei einem Hobby oder bei einem Interessengebiet passieren kann, passiert in vielen Fällen auch mit dem Glauben. Er hat vielleicht irgendwann mal ganz gut angefangen, mit großem Interesse, mit richtiger Euphorie, mit Faszination, mit Begeisterung, persönlichen Erfahrungen, mit guten und hilfreichen Gefühlen, vielleicht sogar vor kurzem mal wieder. Aber manchmal passiert es, dass nach einem guten Anfang irgendwann der Punkt kommt, an dem es sich anfühlt, als sei der Glaube stecken geblieben, stagniert, eingeschlafen. Vielleicht ist das Interesse weg oder die Begeisterung, die Überzeugung, die Erfahrung oder die Motivation. Und Paulus scheint dieses Phänomen zu kennen und schreibt darum den Menschen dieser Kirche etwas später in diesem Brief eine kleine Erinnerung. Er schreibt dort: Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen. Darum lebt auch in ihm, bleibt in ihm verwurzelt, bleibt auf ihm gegründet, haltet euch am Glauben fest, seid dankbar, hört nicht auf, ihm zu danken. Das heißt nichts anderes als, löst euren Glauben nicht von eurem Alltag. Löst ihn nicht von euren Gefühlen. Löst den Glauben nicht von eurer Persönlichkeit, sondern integriert ihn in euer Leben. Sehr häufig ist es so, dass wir unseren Umständen, Lebenssituationen, Krisen, Gaben, Gefühlen und so weiter erlauben, unseren Glauben zu beeinflussen. Sind die Umstände gut und es geht uns gut, dann fällt Glauben relativ leicht. Sind die Umstände schwierig oder es geht uns eben nicht so gut, vielleicht verstehen wir Gott nicht, dann kann es passieren, dass wir uns innerlich von ihm distanzieren. Und dann werden Glaube und Alltag auseinandergerissen, voneinander losgelöst und teilweise als nächsten Schritt dann auch gegeneinander ausgespielt. Und immer wenn das passiert, dann operieren wir mehr wie ein CIA-Agent. Vielleicht gute Absichten, aber mit eigener Kraft, menschlich und damit irgendwie auch schuldig. Und Paulus sagt hier, der langfristig bessere und gesündere Weg geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Glaube an Gott, den er in den Zeilen vorher beschrieben hat und wir uns im letzten Gottesdienst besonders angeguckt haben. Dieser Glaube ist so grandios. Dieser Gott ist so besonders, so stark, so toll, so umwerfend. Ihn zu kennen und ihm zu vertrauen und sich auf das zu verlassen, was er getan hat, ist so bombastisch, dass es euren Alltag verändern und ihr umdenken werdet. Und deswegen sagt er, und man kann das in Kapitel 2 dieses Briefes nachlesen, deswegen sagt er, nutzt das. Und wenn ihr das nutzt, dann wird sich in eurem Leben was verändern. Und das ist das, was er dann immer wieder als Frucht, als Auswirkung des Glaubens beschreibt. Lasst es zu, dass euer Glaube euch verändert. Und dann merken wir, Veränderung ist das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und damit dann niemand sagen kann, Paulus, mein Lieber, du hast gut reden, wenn du wüsstest, was bei mir abgeht, wie sich mein Leben anfühlt gerade. Damit das niemand sagen kann, hat Gott in seiner großen Übersicht den Paulus ausgesucht und nicht damit gespart, ihn zu einem authentischen, zu einem guten, zu einem ernstzunehmenden und würdigen Gesprächspartner und Briefschreiber und Ratgeber zu entwickeln. Und um zu dem zu werden, musste Paulus einiges an Charakterschulung durchmachen. Und dass er das geworden ist, sieht man daran, wie er seine Leiden, die unangenehmen Situationen, seine Schwierigkeiten als Teil seiner Berufung und als Teil seines ganz normalen christlichen Lebens in seinem Alltag, wie er das annimmt und einordnet. Als Teil seines Amtes, als Teil seiner Aufgabe, als Teil seiner Berufung und mit all diesen Momenten und mit all dem, was in seiner Biografie war. Und so möchte er Menschen versuchen, das auch zu machen und dann zu geistlich reifen Menschen zu wachsen. Darum beschäftigen wir uns heute, 2000 Jahre später, immer noch mit diesem Brief. In dem Moment, als er diesen Brief schreibt, sitzt er im Knast. Und da hat er mehr als einmal gesessen. Paulus hat nie eine Partnerin gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer angenehm für ihn war, ob sich das immer gut angefühlt hat. Er hat bei seinem Einsatz für Gott mehrmals Schiffbruch erlitten. Er ist bei seinem Einsatz für Gott mit dem Schiff abgesoffen, teilweise auf Inseln gestrandet. Er ist verfolgt worden, er ist ausgepeitscht worden, er ist gesteinigt worden. Er hat oft nicht genug Geld zum Leben gehabt. Er hat oft nicht genug Essen zum Leben gehabt. Wieso? Und mitten in all diesen Umständen schreibt er, ich freue mich in den Leiden. Und es ist wichtig, ich freue mich in den Leiden. Er sagt nicht masochistisch, ich freue mich über die Leiden, sondern ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Das heißt, diese Freude, die er empfindet, ist unabhängig von den Umständen. Er vertraut Gott, der so grandios ist und dem er sich mit Haut und Haaren hingegeben hat, so sehr, dass alles, was er in seinem Leben an Negativem, an Loslassen erlebt, in keinem Verhältnis steht zu dem, was er durch seinen Glauben an Fülle, an Hoffnung, an Sinn, an Identität, an Wert, an Gemeinschaft, an Liebe, an Sicherheit für sein Leben bekommt. Und so kommt er an den Punkt, nicht am Anfang seines Glaubens, sondern nach einem langen Weg zu sagen, Schläge, die ich bekomme, die kann niemand von euch bekommen. Und ich freue mich, dass ich sie euch abnehmen kann. In der Zelle, in der ich jetzt gefangen bin, kann niemand von euch jetzt sitzen. Und deswegen ist es gut, dass ich hier sitze und euch etwas abnehmen kann. Gott zu vertrauen und ihm ernsthaft nachzufolgen, kann manchmal ganz schön was kosten. Und es zwingt uns, umzudenken. Das bleibt uns nicht erspart. Der erste Teil der Mittendrin-Vision heißt, wir sind hier, um die Stadt Potsdam durch das Evangelium, von dem wir glauben, dass es Einfluss auf alle Bereiche dieses Lebens hat, spirituell, sozial und kulturell zu prägen. Also auch hier diese ganz bewusste Entscheidung, dafür Glaube und Alltag nicht auseinanderzureißen, damit Menschen durch uns und in uns Jesus Christus erkennen können. Und wenn das passiert, dann sind das solche Offenbarungsmomente, solche Momente, wie Toni ihn eben beschrieben hat, ganz am Anfang. Momente, in denen Menschen Gott ein bisschen mehr erkennen und ihm vielleicht ein bisschen mehr vertrauen. Und das sind unglaublich wertvolle Momente, Gnadenmomente, die wir am liebsten festhalten wollen, wenn wir sie erleben, gerade weil sie so wichtig und so existenziell für unseren Glauben sind. Das sind aber auch genau die Momente, die sich nicht festhalten lassen. Das lässt sich nicht konservieren. Und die manchmal viel schneller wieder weg sind, als uns das lieb ist. Diese Momente, in denen uns das Evangelium in seiner Tiefe berührt und anspricht und aufrüttelt und betroffen macht, sind häufig ganz schnell wieder weg. Und wenn Paulus dann hier in den nächsten Sätzen in diesem Abschnitt dieses Briefes immer wieder von einem Geheimnis redet, dem Geheimnis des Glaubens, dann bedeutet das genau das. Ein Geheimnis, das in früheren Zeiten und früheren Generationen verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt offenbar, also sichtbar ist. Ein Geheimnis, das jetzt einen Namen hat. Jesus Christus ist in euch und er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Dann ist es genau dieses Geheimnis, für das Paulus sich einsetzt. Dafür müht er sich ab, das schreibt er auf, das diskutiert und denkt er durch mit Menschen. Mit Leidenschaft sagt er es weiter. Er benutzt dafür Argumente, er benutzt dafür Weisheit, er lässt sich sensibel auf Situationen ein und erfolgt dabei das eine große Ziel: Menschen sollen ein ausgewogenes und gesundes und realistisches Bild von einer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus haben und dadurch zu reifen Christen heranwachsen, die immer mehr lernen, ihre eigene Situation aufgrund ihrer Beziehung zu Jesus richtig einzuordnen. Das bedeutet reifes Christsein. Und für diese Art von Geheimnis, die er hier beschreibt, steht im griechischen Text das Wort Mysterion. Daher kommt das Mysterium, das besondere Geheimnis. Bei einem Mysterium geht es um ein Ereignis, das irgendwie nicht so ganz erklärbar ist, das irgendwie weiterhin ein bisschen unklar bleibt, obwohl das Ereignis an sich sehr, sehr, sehr offenbar ist und sehr deutlich ist. Und genau darum geht es beim Glauben. Dieses Geheimnis ist nicht irgendein geheimer Zusatz an einem Glauben, der nicht bekannt werden soll, der geheim gehalten wird, der nicht bekannt werden darf oder nur einer Elite. Dieses Geheimnis hat einen Namen. Es ist offenbar geworden, sichtbar geworden. Es ist Jesus Christus. Er ist das Geheimnis. Das ist irgendwie auch so ein bisschen schwierig zu verstehen. Bleibt ein Geheimnis. Er ist das Zentrum des Mysteriums, des Geheimnisses, was als Glaube bezeichnet wird. Und er ist es in uns, der damit die Hoffnung auf Herrlichkeit in uns hineinbringt. Was ist dann aber dieses Mysterium? Ich möchte es an ein paar Beispielen deutlich machen. Obwohl Jesus Christus und das, was er für diese Welt und für uns Menschen gemacht hat, offenbar, also für die ganze Welt sichtbar und bekannt ist, was es früher nicht war, bleibt dabei aber immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Etwas, was wir nicht so wirklich greifen oder auch begreifen oder kontrollieren können. Es ist sichtbar, aber nicht bis in alle Details, was Glaube eigentlich heißt. Glaube ist also nicht plötzlich einfach da zu 100% und das bleibt dann so, sondern Glaube bedeutet, da findet eine Entwicklung statt. Da Glaube ist auf Wachstum angelegt. Und das Ziel der Arbeit von Paulus ist es, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und ein immer tieferes, umfassenderes Erkenntnis erlangt, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Jesus Christus ist dieses Geheimnis. Und ich musste bei dieser Beschreibung von Geheimnis an eine Schwangerschaft denken. Eine Schwangerschaft ist ein Geheimnis. Und dann kommt die Geburt und das ist eine Offenbarung. Es wird was sichtbar, was Neues. Und trotzdem bleiben, obwohl das sichtbar ist, noch ganz, ganz viele Geheimnisse. Da ist nicht auf einmal jemand, wo alles klar ist, sondern menschliches Leben ist wie Glauben auf Wachstum und auf Entwicklung ausgelegt. Eines unserer Kinder haben wir jetzt schon 18 Jahre an unserer Seite. Noch viele Geheimnisse, obwohl wir vieles wissen. So ist es beim Glauben auch. Mit Jesus zu leben bedeutet also auf der einen Seite von Gott dieses Geheimnis des Glaubens offenbart zu bekommen und doch auch gleichzeitig irgendwie immer noch an einigen Stellen im Nebel zu stochern. Mit Jesus zu leben bedeutet immer auch mit einem Geheimnis zu leben. Hier steht, Jesus ist das Geheimnis. Mit Jesus zu leben bedeutet immer auch die Bereitschaft zu haben, mit einem Geheimnis zu leben. Jesus ist dieses Mysterium. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Aber wir wissen nicht alles, was wir gerne wissen wollen. Und ich glaube, das macht Glaube manchmal so herausfordernd. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Aber wir wissen nicht alles, was wir gerne wissen wollen. Wie oft habe ich in meinem Leben schon, um mir konkrete Wegweisungen für bestimmte Fragen gewünscht, für Entscheidungssituationen, ein klares Wort von Gott, eindeutig, nicht dieses ständige Grau-Grau, sondern Schwarz und Weiß, damit kann ich was anfangen. Und manchmal habe ich das erlebt, aber viel häufiger musste ich sagen, so funktioniert Gott scheinbar nicht. Oft ist die Bitte um eine konkrete Antwort nicht das Ende dieser Bitte, sondern erst der Anfang eines ganz, 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 ganz langen Weges, sich auf den Weg zu machen. Eine Vertrauensübung. Vielleicht kennt ihr das auch, dass Gott häufig genau in den Situationen, in denen wir ihn konkret und deutlich hören wollen, scheinbar am stillsten ist. Warum? Obwohl wir in der Bibel an vielen Stellen aufgefordert werden, konkret zu beten, Gott zu bitten, könnten viele von uns wahrscheinlich von Situationen erzählen, in denen wir bitten und bitten und bitten und bitten und bitten und scheinbar tut sich gar nichts. Wenn Gott wirklich doch so mächtig ist, wie er sich uns in der Bibel vorstellt, dann wäre es doch eine Kleinigkeit für ihn, es so zu machen, wie ich es gerne hätte. Es bleibt ein Mysterium. Es bleibt ein Geheimnis, warum er das manchmal scheinbar nicht macht. Ganz ehrlich, manchmal sehne ich mich nach einem etwas weniger geheimnisvollen Gott. Es bleibt ein Geheimnis. Und dann dachte ich, aber vielleicht müssen wir gar nicht alles wissen. Vielleicht müssen wir gar nicht alles in unserem Leben unter Kontrolle haben. Im Griff haben, auch nicht Gott. Vielleicht ist Glaube gar nicht dafür da, dass wir alles unter Kontrolle bekommen. Vielleicht langt es, dass wir darauf vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. So wie Paulus das hier gemacht hat. Vielleicht ist gerade das Geheimnis das, was gut für uns ist. Dieses Nicht-Verfügbar-Haben Gottes. Vielleicht will Gott, dass wir mit Lücken in unserem Wissen leben lernen. Vielleicht besteht reifer Glaube gerade darin, nicht alles zu wissen und doch zu glauben. So einen Glauben möchte Paulus bei den Kolossern und Gott durch Paulus bei uns wachsen sehen. Dafür müht er sich ab. Und das kann er glaubwürdiger vermitteln, weil er gelernt hat, trotz seiner Situation Gott zu vertrauen. Durch die Fragezeichen hindurch. Vielleicht möchte Gott uns gerade durch die Rätsel verändern. Demütiger machen, liebevoller machen, geduldiger machen. Interessant ist, dass Paulus nicht jammert über seine Situation und an keiner Stelle davon ausgeht, dass es eine Strafe Gottes, weil ich nicht brav war und weil ich Schuld in meinem Leben habe oder weil ich ihm irgendwann mal nicht gehorsam war. Niemals kommt das. Niemals. Er ist davon befreit. Für mich klingt es, als würde er einfach sagen, so ist es einfach. So ist Glaube. So ist Beziehung zu Gott auf Wachstum angelegt. Immer ein bisschen mehr und bei jedem auch ein bisschen anders. Durch die Fragen hindurch. Nicht alles klar. Auch nicht, wenn wir ganz doll glauben. Davon wird es nicht klarer. Und dann sagt er, lasst euch nicht entmutigen. Lebt mit Christus und haltet an ihm fest. Wir sind keine CIA-Agenten, sondern Nachfolger von Jesus, die mehr auf seine Kraft vertrauen und das, was er getan hat, als auf unsere Kraft und das, was wir können. Es geht nicht umsonst bei Glaube um Vertrauen. Heißt Vertrauen nicht gerade, auch mit offenen Fragen leben zu können und trotzdem den Weg weiterzugehen? Macht das nicht gerade Vertrauen aus? Vertrauen kann doch nicht bedeuten, Gott mit besonders viel Hingabe und besonders tollem Gehorsam kontrollieren zu wollen. Das ist doch keine Vertrauensbasis. Vertrauen heißt, an Gott dran zu bleiben, der seinen eigenen Weg hat und diesen Weg mit ihm im Vertrauen mitzugehen. Das ist Glauben. Und warum können wir Gott vertrauen? Weil er in Jesus Christus die wichtigsten Lebensfragen bereits geklärt und beantwortet hat. Werde ich wahrgenommen auf diesem Weg? Sieht mich jemand? Bin ich als Person wichtig? Ja, in Christus. Es gibt nichts Wichtigeres. Gibt es Hoffnung? Ja, in Christus. Hoffnung auf Herrlichkeit, nicht nur Hoffnung auf bessere Umstände. Hoffnung auf Herrlichkeit, Hoffnung auf Ewigkeit. Es gibt eine hoffnungsvolle Zukunft mit einer absoluten Gerechtigkeit. Wird es den Moment geben, in dem ich mit den Fehlern und Versäumnissen meiner eigenen Biografie versöhnt werde? Ja, in Christus. Weil wir mit ihm eine unendliche Liebe und unendliche Vergebung, weil wir damit eingeschlossen sind. Die ist bereits Realität geworden, am Kreuz. Da hat er das bereits bewiesen. Und wir können uns diese Liebe zu eigen machen. Sie ist belegt, sie ist da. Darin liegt die Kraft und die Einladung, mit einem Gott zu leben, bei dem immer auch Geheimnisse, Mysterien bleiben, aber bei dem die wesentlichen und grundlegenden Lebensfragen beantwortet sind. Besonders die nach der Gerechtigkeit. Ich lese euch nochmal die Erinnerung von Paulus vor. Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen. Darum lebt auch in ihm. bleibt in ihm verwurzelt. Bleibt auf ihm gegründet. Haltet euch am Glauben fest. Hört nicht auf zu danken. Und löst euren Glauben nicht von eurem Alltag. Ich würde jetzt gerne die Gedanken wieder sichtbar machen. Geht denen noch ein bisschen nach, den Gedanken.